bis morgen vielleicht einen Termin. Ja, es ist gut, die Evangelien wieder zu lesen. Aber wenn ich sie nur lese, weil der Pastor das gesagt hat, dann bist du ein armer Mensch und ein trauriger Mensch. Boah, Glück gehabt. Wenn in unserem Herzen die Erwartung nicht da ist, Gott, ich brauche etwas von dir und zeig mir etwas. Das, was vorhin gebetet worden bin. Herr, was darf ich heute tun? Wo darf ich heute dabei sein? Was du vorbereitet hast. Dann wirst du das Wort Gottes lesen und kannst sagen, ja, ich habe es getan. Ich möchte mit euch heute dieses Bild betrachten. Ihr habt die Möglichkeit gehabt, es 4 Wochen lang anzugucken, ohne dass ihr einen Kommentar abgeben musstet. Als Anfang möchte ich das hier rumreichen. Da sind Blätter drin und wer keinen Kugelschreiber hat, darf sich auch einen Kugelschreiber nehmen und das für sich parat halten, weil ich werde euch gleich 2 Fragen stellen, die dieses Bild betreffen, und ich möchte euch bitten, wenn du willst, das aufzuschreiben. Weil wenn ich dich jetzt frage, für die, die heute das erste Mal da sind, trifft es nicht zu, aber die anderen, was war vor 14 Tagen das Thema der Predigt? Ein wunderbares Wort. Super erklärt. Schön auseinanderdividiert. 3 Punkte drin. Optimal. Weißt du noch, was da war? Aha. Herzlich willkommen. So geht es mir manchmal auch. Wenn ich nicht aufschreibe, dann passt oben das Gehirn nicht. Um euch jetzt die Spannung zu nehmen, Peter hat gepredigt über Matthäus. Na? Genau, ihr mühselig und beladenen. Ich will euch erquicken. Und er hat was vom Joch gesprochen. Eieieiei. Na? So, wisst ihr denn, was vor 4 Wochen die Predigt war? Da habt ihr euch alle aufgeregt. Wisst ihr das nicht mehr? Die Gisela hat ein Bild gezeigt vorne. Oh, dunkel, dunkel. Wie kann man so ein Bild zeigen? Die arme Gisela. Aber es haben einige für dich gebetet, Gisela, dass du das durchstehst. Das hat mich bewogen, dieses Bild mit euch heute durchzugehen. Und ihr sollt da praktisch dran arbeiten. Also ich gebe das Tablett rum. Einmal ein Stück Papier nehmen, einen Kugelschreiber und dann geht es los. Solange wie das verteilt wird, will ich euch erklären, dieses Bild ist während einer Predigt gemalt worden. Dieser Künstler, der Viktor, ist so begabt, der nimmt das Thema der Predigt auf und stellt das als Bild dar. Was hat Jesus gemacht? Lest die Evangelien. Was hat Jesus gemacht? Jesus hat in Bildern, in Gleichnissen gesprochen, damit die Menschen verstehen, was er meint. Ja? Hat schon einer das Evangelium gelesen? Kann er mir zustimmen? Das ist mein Bild. Wer das haben will, muss sich an den Maler wenden. Ich zehre immer noch von diesem Bild. Und das möchte ich heute mit euch so ein Stück machen. Habt ihr alle jetzt eure Schreiber und das? Okay. Wir werden jetzt einen Videoclip sehen. Ihr könnt auf die Personen gucken, die das singen, das Lied, wie auch immer. Aber ich möchte dich einladen, deine Augen einfach zu schließen und auf den Text zu achten. Das sind nette Menschen, die sind gut dabei. Es ist alles nicht das Thema, aber es geht mir in erster Linie um das Lied. Können wir es sehen und hören?
Sklave der Freiheit. nie mehr Sklave der Furcht, denn ich bin Gottes Kind.
Dürft die Augen wieder aufmachen. Kannst du das zu dir sagen? Ich bin kein Sklave mehr von Furcht. Können wir dieses Bekenntnis machen? Ich bin kein Sklave von Furcht, ich bin ein Kind Gottes. Das müsste eigentlich euch von den Stühlen reißen und sagen, Mensch, darauf habe ich immer drauf gewartet, dass einer mir das sagt. Du bist geliebt über alles. Und diese Liebe Gottes drückt sich in diesem Bild aus. Und ich möchte dich einladen, du hast jetzt einen Zettel, und dass du zwei Dinge, die dir auf dieser Bildleinwand, dich ansprechen, aufzuschreiben. Jetzt für dich ganz persönlich. Wenn du ganz weit hinten sitzt, komm nach vorne und setz dich hin, damit du die Einzelheiten siehst. Über dieses Bild könntest du 50 Predigten hören. Und du würdest nicht müde werden, das anzugucken. Aber schreib bitte jetzt zwei Dinge auf. Und wenn du zwei Dinge hast, dann mach noch eine Bemerkung dazu, an welcher Stelle die in deinem Leben im Moment stehen. Schreib es dazu, welche von diesem Bild, die Krone, wo ist in deinem Leben, an welcher Stelle steht. Ist es ganz nah bei dir dran? Ist es ganz weit weg? Betrifft es dich überhaupt nichts? Kannst du da überhaupt nichts mit anfangen? Willst du da auch nichts mit anfangen, weil das alles für dich ganz weit weg ist? Du musst auch nicht schreiben. Aber manchmal hilft es einzuordnen, wo was gerade ist. Ihr könnt eure Sätze noch schreiben. Ich hatte vorhin im Lobpreis einen Eindruck und den möchte ich einfach weitergeben. Es sind Menschen hier, die in den letzten Tagen nicht nur geweint haben, sondern, wie es so schön sprichwörtlich heißt, bitterlich geweint haben um eine Sache, wo sie vielleicht an ihrem Ende sind und eigentlich gar nicht mehr weiter wissen, als nur zu weinen. Und diese Tränen, habe ich gesehen, sind runtergefallen zu deinen Füßen. Und diese Tränen sind nicht im Boden versunken, sondern sie sind zu Gold geworden. Und Gott möchte dir sagen, ich habe deine Tränen gesehen und ich werde sie verwandeln in Gold. Wen das zutrifft, der kann das auf der Rückseite oder unten links irgendwo hinschreiben. Und wenn du nur Träne und Gold hinschreibst, aber einfach als Erinnerung. So, habt ihr alles fertig? Hausaufgaben fertig? Kann mir jemand zurufen, wenn er möchte, was er auf diesem Bild gesehen hat für sich? Einfach reinrufen. Ihr dürft zwischenreden. Gut. Ja, immer nur ein Teil, damit die anderen auch zu Wort kommen. Gut. Ja? 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 Okay. Ja. Ja. Das Kreuz, ja. Die Herzen, die durch die Luft fliegen, ne? Ja. Ja, Braut und Bräutigam wurde schon genannt. Amen. Ja. Ja. Sehr interessant, die. Ja. Ist auch interessant, ne? Was wir damit zu verbinden. Okay. Irgendwo einer noch was entdeckt? Aha, die rote Farbe. Ja? Ja? Hey, ihr werdet besser. Super. Okay. Ja, ihr seid schon weiter. Wofür steht die Krone? Wer Krone aufgeschrieben hat, muss jetzt aufpassen. Wofür steht die Krone? Ja. Genau. Was noch? Richtig. Also wenn du das Wort Krone aufgeschrieben hast, dann darfst du dir das dazu schreiben. Herrschaft, Autorität, Würde. Ja. Kraft. Genau. Ich werde jetzt einfach noch ein paar Stichpunkte nennen, die dazugehören, damit wir einfach mal wahrnehmen, wie viel da drin liegt. Da hat etwas auch mit Krönen zu tun. Da ist etwas passiert. Wie du dein Leben Jesus gegeben hast, hat Gott dich zu seinem Kind gekrönt. Die Krönung ist auch eine Zeremonie. Da passiert etwas, da ist ein Aufsehen, da werden andere daran beteiligt. Gott ist das nicht egal, wenn du dein Leben in seine Hand legst. Der ganze Himmel, wir sagen das immer, der ganze Himmel freut sich. Du hast dein Leben Jesus gegeben, ganz Himmel. Stell dir das mal vor, als eine Krönung, als eine Zeremonie, als etwas, was nur für dich gemacht worden ist. Da wird Wertschätzung ausgedrückt. Da wird Minderwertigkeit in Wert gepackt. Es gibt auch das schöne Kronzeuge. Interessant, das Wort. Wir denken gleich an Gericht vielleicht. Oh, ich will niemals Kronzeuge sein. Wir sind hier bei Gott, bei Jesus. Wenn du gekrönt worden bist und hast eine Krone auf deinem Haupt, darfst du ein Zeuge sein für ihn. Und du wirst automatisch ein Zeuge sein, weil jeder deine Krone sieht. Du kannst gar nicht anders. Ich erlebe das in letzter Zeit immer öfter. Menschen gucken mich ganz intensiv an. Und ich denke dann immer, ja, das Hemd ist etwas zu schmal. Und heute frage ich sie, ist irgendetwas? Braucht einer noch einen Kugelschreiber? Weshalb schauen sie mich an? Ja. Gott hat mir gezeigt, ich bin ein Kronzeuge. Hey, da könnt ihr machen, was ihr wollt. Ich bin es, du bist es. In der Bibel steht über 50 Mal was über Krone drin. Kennt ihr eine Bibelstelle? So ganz spontan. Wo steht das? Genau. Ich habe einen rausgesucht für mich. Sprüche 16, Vers 31. Die grauen Haare sind eine Krone der Ehre. Ist Gott nicht gut? Der braucht meine ehemals Blonden nicht. Dem sind auch die grauen Haare dick. Offenbarung 2,10, 3,11, 4,4, 4,10, 6,2, 9,7, 12,1, 12,3, 13,1, 14,14 und 19,2. Nur in der Offenbarung Bibelverse über die Krone. So interessant. Wow. 50 Bibelstellen. Guck nach. Was fällt euch hier noch auf an der Krone? Die Farben, sie glänzen. Auf die Farben gehe ich nachher nochmal ein. Finde ich sehr interessant, an dem Bild wurde nur eine Farbe gesehen, rot. Die ist nicht rot. Wer hat den Kelch, das Abendmahlgeschichte? Genau. Wir verbinden das mit Abendmahl. Es gibt auch einige Bibelstellen, dass Jesus den Kelch der Bitterkeit getrunken hat für uns. Den Kelch unserer Sünde. All das gehört da hinein. Vielleicht müssen wir uns bewusst werden, was die Bedeutung für Kelch ist. Ja? Gibt es auch zig Bibelstellen. Was ich euch zusprechen möchte, ist Psalm 116, Vers 13 für die, die den Kelch gewählt haben. Dort steht, ich will den Kelch meines Heils nehmen. Ich möchte dich auffordern, setz diese Bibelstelle um in deinem Leben. Nimm sie für dich. Es gibt dann noch zig Bibelstellen über Becher, Trinkgefäß und. Es macht einfach Spaß, da drin zu leben. Genau. So. Hier steht Abendmahl aufgebaut, dürft ihr nachher gerne nehmen. So. Dieser Kelch hat auch etwas mit Trinkgefäß, Trinkschale zu tun. Das heißt, da ist eine bestimmte Begrenzung drin. Dieser Kelch steht auch sinnbildlich, gut, Gesundheit. Dieser Kelch steht auch sinnbildlich für Weinbau. Wenn ihr die Geschichte von Gideon lest, sehr interessant, wie er in seinem Weinbau, in seinem Kelter den Most oder den Saft gepresst hat und Wein zum Teil erzeugt hat. Das hat etwas mit Keltern zu tun. Das hat etwas mit Trichter zu tun. Das heißt, du wirst umgefüllt. Die Frage ist, lasse ich das zu? Gott, darfst du mich verwandeln durch das Abendmahl? Brot. Kennt ihr Bibelstellen dazu? Wo steht das denn? Stimmt. Johannes 6, Vers 35. Ich bin das Brot des Lebens. Wer sagt das? Jesus. Was bedeutet Brot zu sein? Welche Bedeutung hat das für dich? Es macht satt, es ist Nahrung, es ist ein Lebensmittel. Wir brauchen es zum Überleben. Genau. Woran denken wir? An Brot in der Bibel? an Versorgung im Alten Testament, eine Geschichte? Richtig. Bist du bereit, dein Manna jeden Tag zu nehmen? Weißt du, was das bedeutet? Was die Israelis beachten mussten? Zum Beispiel, wenn man gierig war und hat zwei Töpfe voll gemacht, dann war am anderen Tag alles schimmelt und du musstest deine Bude auch noch sauber machen, weil die Würmer und Käfer alle spazieren gingen. Wie oft wollen wir, ach, ein Sonntag reicht, ich hole mir eine Predigt ab und dann reicht das für Wochen. Meine Predigt heute, das, worüber wir sprechen, ist morgen vielleicht schon Schall und Rauch. So. Darum habt ihr diese Zettel, die auch ein bisschen ansprechend sind, sage ich mal. Nicht rechteckig, sondern rund, man muss drüber nachdenken. Und wenn du den an deinen Kühlschrank oder an deine Haustür klebst, dann kannst du oder in dein Auto packst, kannst du jeden Tag da was von haben. Nur ein Gedanke. Aber bei dem Brot gibt es sinnbildlich auch Sachen wie, dass du dein Brot verdienen musst. Wie oft haben wir diese Haltung Gott gegenüber und sagen, oh ja, ich muss das machen und das machen. Und was sagt Jesus? Was sagt Gott zu uns? Ganze Matthäus 6, diese Sorgengeschichte. Jeden Tag habe ich einen Tisch im Angesicht deiner Feinde gedeckt. Psalm 23. Wer muss jetzt der Aktive sein? Wir. Ich habe es persönlich erlebt. Ich habe so viele Bibelstellen und Bilder und was bekommen von einem Gabentisch. Und Gott hat mich immer wieder gefragt, Heinrich, warum kommst du nicht? Du hast gefragt, du hattest gebetet, du hast alles erfüllt, du hast Buße getan, du bist und. Hier ist dein Tisch, stärke dich. Oh, ich will nicht immer dein Manna. Ach, du bist so einer wie die in der Wüste, die auch mal wachteln wollten. Ja klar, ich gebe es ja zu. Aber wenn du nicht hinkommst, das ist meine Lehre, die ich bekommen habe, weißt du gar nicht, was auf dem Tisch ist. Und wie ich dann hingegangen habe, ich gesehen, da waren Weintrauben, da waren irgendwelche anderen Früchte, da war Fleisch, da war auch einfaches Brot, was mich total satt gemacht hat. Gott lädt uns jeden Tag ein. Komm und nimm das Brot, weil ich bin das Brot des Lebens. Oder Johannes 6, Vers 31, er gab ihnen Brot vom Himmel. Was willst du mehr, wenn der Himmel dich speist? Welche haben den schmalen Weg, den zweiten Weg, den krummen Weg gesehen? Auf diesem Weg ist das Bräutigam, der Braut, die Braut und der Bräutigam. Wohin? Ja? Und dann ist Schluss? Das Kreuz ist eine Tür. Jesus sagt, wenn ihr zu mir kommt und das Kreuz auf euch nehmen, werdet ihr den Himmel sehen. Da geht es weiter. Das Kreuz ist die Tür in das Vaterherz Gottes. Es gibt Zeiten, wo wir ans Kreuz gehen, um Dinge dort abzulegen, aber es gibt Zeiten, wo wir durch das Kreuz hindurchgehen dürfen. Durch Jesus Christus sind wir mit dem Vater im Himmel verbunden. Haben wir Zugang in das Allerheiligste. Amen. Genau. Dieser Weg ist eine Strecke. Sie hat Kurven. Das geht nicht. Ich hatte eine Zeit lang, nachdem ich Christ geworden bin, habe ich gedacht, mein Leben geht so. Gerade aufwärts in den Himmel, musst du feststellen. Es geht aber manchmal ganz oft so. Einer hat diesen zweiten Weg hier gesehen oder einige. ist das nicht interessant, welche Erfahrungen wir damit in Verbindung bringen? Ach, da gibt es ja noch einen zweiten Weg. Wir können jetzt streiten, ist das der breite Weg oder der schmale? Wer ist auf dem richtigen Weg? Ich möchte nur einen Gedanken dazu bringen. Wo kommt dieser Weg her? Er kommt aus dem Herzen Gottes. Und könnte es nicht sein, dass dieser Weg der ist, den Jesus gegangen ist, um auf die Erde zu kommen, um mit dir Gemeinschaft zu haben? Glaubst du, dass Gott der Liebe ist? Denkt und sagt, ach, ich gebe dir mal zwei Wege, die sollen sich immer entscheiden. Dieser Weg hat einen Anfang und hat ein Ende. Wo steht das in der Bibel? Finden wir es wieder? Sagt nur ja. Es gibt 400 Bibelstellen. 400. Die über den Weg sprechen. Und positiv. 400. Das heißt für jeden Tag ein, wenn du wie Monika morgens betest und sagst, hey Gott, was möchtest du heute tun? Es gibt einen Weg in deinem Leben. Ich kenne ihn nicht. Ich muss ihn gehen. Ein Auto, was steht, kannst du nicht lenken. Oder nur schwer. Aber ein Auto, ein Mensch, der in Bewegung ist, den kann Gott an seiner Hand dorthin führen, wo er dich hinhaben will und wo du an dich auch hin wolltest. Das heißt, sei in Bewegung und bleib nicht stehen und sag, Gott, hier stehe ich jetzt und wenn du was mit mir tun willst, seh zu, dass du mich hier vom Fleck kriegst. Aus Lebenserfahrung, 33 Jahre Christ sein, kannst du gerne machen, aber es tut weh. Weil der hat Möglichkeiten, dich in Gang zu setzen. Und wenn du nicht hier diese Schritte voneinander kriegst, machst du erstmal so lang ein und landest auf dein Angesicht. Ja? Also lasst uns in Bewegung sein. Wir haben von der Braut gesprochen. Wer ist die Braut? Wer? Oh. Und wer ist die Gemeinde? Und wer ist wir? Ich bin die Braut Gottes. Sag das doch mal einfach. Ich bin die Braut Gottes. Ich. Weil das macht etwas mit dir. Zu wissen, ich bin ein Teil der Gemeinde. Ich bin ein Teil. Aber ganz persönlich ist hier, du bist die Braut. Von wem? Wer ist dein Bräutigam? Dieses Bild von der Braut hat etwas mit Verlobungszeit zu tun. Hat etwas mit Brautschau zu tun. Ist das nicht ein schöner Gedanke? Ey, ich möchte umworben werden. Auch noch mit knapp 60. Und dieser Gedanke, dass Jesus jeden Tag um mich wirbt, wenn ich morgens aufstehe und mit diesem Gedanken aufwache und sage, Jesus, wo bist du gerade? Heiliger Geist, male mir Jesus vor Augen. Jesus, werde ich dich in der Küche treffen oder liegst du schon wieder auf meinem Sofa? Es hat etwas mit Brautstuhl zu tun. Es hat etwas mit Brautkleid zu tun. Da können die Frauen mehr was mit anfangen. Ja? Es hat etwas mit einem Brautkranz zu tun. Da ist wieder, da ist irgendwas auf deinem Haupt, eine Krönung passiert. Ja. Offenbarung 21, Vers 2. Dass wir bereitet als eine geschmückte Braut. So präsentiert uns Jesus oben im Himmel. Kannst du deswegen auch verstehen, warum da oben Party ist? Wenn da ständig nur Bräute hochkommen, alle in wunderbaren Kleidern, einer mehr Rosé, der andere in Schneeweiß, der andere in Spitze. Hallo? Irgendein König heiratet und die Leute stehen an der Straße und oh. Hm? Der Bräutigam. Ein Bild für den Menschen und Mann. Jesus ist gekommen, deswegen musste Jesus kommen als Mensch, um dich als Braut abzuholen. Alle, die ihr geheiratet habt, ne? Das glaube ich passiert nur in dem Film Mamma Mia, wo die Braut stehen bleibt und kein Bräutigam da ist. Oder keiner sich entscheiden kann, wer es werden will oder möchte. So. Die Braut hat eine Sehnsucht, geführt zu werden. Es gibt 20 Bibelstellen, die nur über den Bräutigam sprechen. Und wenn du die Namens, die dazugehören, Mann, Mensch, dazu nimmst, hast du auch wieder genug. Wir haben über das Kreuz gesprochen. Jahrelang habe ich gedacht, ich muss ans Kreuz gehen, darf meine Sünden bekennen, darf alles ablegen. Und habe gesagt, so gut, Gott, ja, ne, das will ich jetzt nicht mehr. Ja, ich bin bitter in meinem Herz, mach mein Herz weich und frei und bin weggegangen und habe gesagt, ja, weggegeben habe ich ja meine Bitterkeit, aber ich spüre nichts. Wo finde ich Liebe oder merke ich, dass mein Herz sich verändert hat? Wo? Und dann ist es unter anderem gut, dass man für Menschen betet, dass die Liebe Gottes da hineinkommt und aktiv wird. Und darum gefällt mir das Bild. Ich habe diesen Schritt vor 10 Jahren gemacht. Da wurde ein Kreuz aufgebaut als Tür und ich durfte hindurchgehen. Das war so befreiend zu wissen, ich kann nicht nur bis dahin, sondern das Kreuz ist ein Bild, um mich zum Vater zu bringen. Das Kreuz wird ganz oft mit Leid und Qual und Mühsal verbunden. Es ist ein Ort des Kreuzes, weil Hinrichtung oder Kreuzigung waren oder ist die schlimmste Art, Menschen in den Tod zu bringen. Überlegt euch da einfach oder geht einfach weiter damit. Im Epheser 2, Vers 16 heißt es, dass er beide versöhnte mit Gott in einem Leibe durch das Kreuz. Da ist das beschrieben, was ich gerade gesagt habe. Ich muss Gas geben. Wenn dieses Kreuz ein Tür oder ein Tor ist, was denkst du denn? Wie siehst du dieses Kreuz oder diese Tür an? Ist sie groß? Ist sie klein? Wirst du durchpassen? Ich werde dann nicht durchpassen. Für mich ist sie zu klein. Aber ich weiß, wenn ich davor stehe, macht Gott sie groß, dass ich durchpasse. Habe ich diese Erwartung? Wofür steht Tor oder Tür? Es ist ein Eingang in dein Haus, es ist Eingang in dieses Gebäude, es ist ein Eingang in das Allerheiligste, es ist ein Eingang in den Himmel hinein. Es wird immer durch eine Tür oder ein Tor geschehen. Oder eine Pforte. Was hat Jesus gesagt? Ich habe die Pforte des Feindes durchbrochen. Bibelstellen. Ich mag es so gern im Alten Testament da nachzugucken. Ne? Im 1. Mose 22, Vers 17 steht: Dein Same soll besitzen die Tore deiner Feinde. Ja, in der Bibel. 1. Mose 22, Vers 17. Deine Nachkommen werden das Haus in Besitz nehmen. Und wem gehört das Haus? Das Haus gehört noch deinen Feinden. Was für eine Verheißung, was für eine Zusage. Was für eine Perspektive. In der Bibel steht 80 Mal was über das Tor. Und 60 Mal, das ist jetzt gemein. und 60 Mal über Tür und zig Mal über Pforte, je nachdem, welche Übersetzung du hast. Eine Übersetzung mit Tür, 1. Mose 4, Vers 7. So ruhet die Sünde vor deiner Tür. Oh, ist das nicht toll? Die Tür verhindert, dass sie zu dir kommen kann. Wenn die Tür zu ist. Auf der anderen Seite, zu wissen, Gottes Weisheit, mir zu sagen, wenn du aus der Tür gehst, wird das nicht so einfach sein. Da werden die Verlockungen kommen, da werden die Versuchungen kommen, da werden Anforderungen kommen. In Markus 16, Vers 3, wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Dieser Stein hat die Gegenwart oder Jesus Ruhestätte oder sein Grab getrennt von den Menschen. Und die Frauen haben gefragt. Eine Tür ist auch hilfreich, dass etwas getrennt wird. Wenn die Sünde vor der Tür ist, ist es gut, die Tür ist zu. Weil wenn du deine Türen ständig auflässt, dann werden die Sünde auch ständig reinkommen wollen. Das Wunderschönste, was ihr hattet, war das Herz. Alle, die jetzt Herz aufgeschrieben haben, es ist ein Ort der Empfindungen. Wir kennen es, sich etwas zu Herzen nehmen, sich damit beschäftigen. Sein Herz ausschütten, herzlich sein, herzlos sein, das Gegenteil. Das Herz ist auch der Sitz des Mutes, der Entschlusskraft und der Besonnenheit. Wir kennen es auch, jemand fasst sich ein Herz. Er ist mutig und sagt, ich gehe dahin. Ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Ich hoffe, dass alle bei mir sind. Beherzigen oder beherzt oder herzhaft sein hat etwas mit der Mutigung zu tun, was ich gerade gesagt habe, einen Entschluss zu fassen. Aber somit kann ich mich auch entscheiden und sagen, Gott, bring dein Herz mit mein Herz in Verbindung. Ich weiß nicht, wie du das schaffst, aber ich brauche das. Ich muss deinen Herzschlag hören, damit meiner wieder tickt. Damit er in den Rhythmus kommt. So, und jetzt? Wie viele Bibelstellen gibt es davon? Von Herz in der Bibel? Für Schätzung. Ja, ihr seid großzügig. Mir reicht es, dass es über 360 Bibelstellen gibt. Das heißt, für jeden Tag. Wie beim Weg habe ich eine Bibelstelle und für mein Herz habe ich auch eine Bibelstelle. Vielleicht sind es mehr. Aber ist das nicht beruhigend, dass Gott das interessiert? Erster Samuel 1, Vers 13 steht, Hannah müsste es jetzt wissen, und Hannah redete in ihrem Herzen zu Gott. Ist das nicht interessant? Ich kann von meinem Herzen zu Gott reden? Ohne dass ich den da aufmache? Bei Gott ist das möglich. Psalm 4, Vers 8. Du, Gott, erfreust mein Herz. Also es geht einmal in diese Richtung und einmal geht es auch in die Richtung. Das, was du hier, was ihr schon aufgestellt habt, lass die Bibelstellen weg. Hier fließt etwas zurück. Hier gehen Herzen aus, die die Atmosphäre in deinem Leben bestimmen. Vier Vers 8. Habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, weil 360 waren mir einfach zu viel. Ja, da steht, das andere behüte dein Herz in Jesus Christus. Ja, danke. Genau. Ich weiß auch nicht alles, ich muss es auch nachlesen. in Matthäus 11, 29. Peter, deine Bibelstelle. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Das ist diese Bibelstelle mit dem Joch auf sich nehmen, wo Jesus dir zuspricht: Hey Heinrich, reg dich nicht auf. Ich bin so demütig mit dir. Ich habe so viel Mut und so viel Freude für dein Leben. Ich glaube, das werden wir locker schaffen. Ja. Lukas 16, Vers 15 heißt es: Gott kennt dein Herz. Wenn ich mein Herz schon nicht kenne und ich weiß, was das ist, diese Mördergrube, wo alles Mögliche rauskommt, wie sehr brauche ich nicht eine Herztransformation von Gott und sagen: Gott, ich will an deinem Herzen angeschlossen sein. Und Römer 5, Vers 5, den kennt ihr alle. Ah, sehr gut. Genau, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Mach dir das bitte bewusst. Du kannst sowieso nichts ändern. Gottes Liebe ist ausgegossen in dein Herz. Wir haben vorhin diesen Trailer gesehen mit dem Lied: Ich will niemals ein Sklave mehr sein der Furcht. Diesen Trailer habt ihr auf Englisch vor dem Gottesdienst 4-mal gehört. Nur auf Englisch. Aber in diesem Lied kommt ein Satz vor, der mein Herz einfach berührt. Und da passiert Heilung. Warum? In diesem Satz heißt: Du hast mich im Mutterleib bereitet. Das ist ja ganz nett, oder? Zu wissen, der Schöpfer von Himmel und Erde und alle Kreatur bereitet mich da und schafft das da, diese beiden Zellen zusammenzukriegen. Und die DNA dann auch noch zu verknüpfen, damit die auch alle der Reihe nach sind. Danke. Und dann kommt, ich kriege es glaube ich gar nicht mehr richtig hin, ich habe schon 100-mal gehört. Und der Ruf deiner Liebe hat mich herausgezogen. Oder ich habe dich herausgerufen aus dem Mutterleib. Das hat bei mir Heilung freigesetzt. Ich habe einmal verstanden, und das habe ich nun öfters erlebt selber, miterleben dürfen, ich habe es ja nicht erlebt, eine Geburt, wo die Frau vor Schmerzen schreit, weil die Wehen nötig sind. Aber sobald das Kind da ist, kriegt sie das Ding in den Arm und du siehst Tränen auf der Strecke trocknen, du siehst 20 Lachfalten mit einmal da. Nur weil da so kleines, schmieriges, glitschiges Teil im Arm liegt. Jetzt stell dir vor, der Ruf der Liebe Gottes zieht dieses Kind raus. Und diese Liebe ist ja da, weil der Ruf war ja da. Und das Kind liegt dann auf der Brust oder an der Brust der Frau. Und die Liebe wird offenbar. Ist das nicht ein schönes Bild? Mich hat es getröstet, weil ich bin etwas mit Hindernissen auf die Welt gekommen. Nö, das habe ich nicht zugelassen. Ich hatte die Nabelschnur um meinem Hals. Und irgendwann ging das wohl nicht mehr so. Und 1900, um die 50er, war das noch etwas rigoroser. Ne? Ich war wohl, also der Kopf war raus, dann haben sie gemerkt, die Nabelschnur ist weg und dann wurde assistiert. Eine hat geschnitten die Nabelschnur ab und der andere hat das Kind rausgezogen. Ich habe es überlebt. Ich war zwar blau wie Futzel, wie man mir immer gesagt hat, ne? so dieses Blau wohl hier, ne? Aber ich habe es geschafft. Aber wie ich dieses Lied gehört habe und diesen Satz, ist hier etwas in meinem Herzen passiert und ich durfte diesen Ruf der Liebe Gottes neu hören. Und das hat mein Herz geheilt vor einfach dieses, naja, das sollte wohl nicht sein und Gott, eigentlich wolltest du mich ja hier gar nicht, weil diese Schnur ist. Ja, ganz tief da drin in meinem Herzen, ganz unten rechts, da war noch so ein Zippel, der verhärtet war oder der das noch nicht wahrgenommen hat. Und da durfte dieser Ruf hingehen. Und von daher ist das schön, am Herzen Gottes zu sein. Die Taube habt ihr gesehen. Ihr wisst, wofür die Taube steht. Hanna, ich sei getröstet. Für mich ist das ein Adler. Ich habe mit der Taube gerade nichts zu tun. Warum ist das für mich ein Adler? In 14 Tagen mache ich Paragliding. Ich will fliegen wie ein Adler. Ich will die Aufwinde spüren, darum ist das für mich ein Adler. Für euch kann das die Taube sein, aber ihr wisst, wofür Taube steht. Wie auch immer. Ich möchte auf das eingehen. Ich möchte auf diesen Strom eingehen. Das Bild fasziniert mich im Moment unwahrscheinlich. Das Rot für Blut fließt immer hinein. Das Wort Gottes sagt, Jesu Blut spricht stärker, mächtiger als alles andere. Das heißt, jedes Mal, wenn ich den Kelch nehme und Abendmahl feiere, ich oder wir, passiert so etwas. Das heißt, das, was am Kreuz passiert wird, wird ganz neu untermauert im Abendmahl. Das sagt das Abendmahl auch. Tut es zu meinem Gedächtnis. Bringt euch in Erinnerung. Gleichzeitig kommen die anderen Farben damit zu. Da komme ich aber gleich drauf. Da ist ein Strom. Und was sagt Gott? Im 1. Mose 2, Vers 10 heißt es, es ging aus Eden ein Strom des Lebens aus. Und die andere Seite, Johannes 7, Vers 38, den kennt ihr alle, zitiert ihr auch öfters und betet ihr auch vor allen Dingen. Es werden Ströme des lebendigen Wassers von euch wegfließen. Herr, lass Ströme vom Wasser von mir wegfließen, damit die Menschen in meiner Umgebung etwas erleben von deiner Liebe. Ja Gott, warum passiert da nichts? Hast du den Strom nicht freigesetzt? Oder? Ich will da mehr sehen. Ich will mehr Heilung sehen. Ich will mehr Ding sehen. Aber es fängt doch immer bei eins an. Wir müssen erstmal die Menschen ansprechen. Offenbarung 22, Vers 2. Und das ist so als Ermutigung für euch. Auf beiden Seiten des Stromes stand Holz des Lebens oder standen Bäume des Lebens. Wenn du in diesem Strom bist, wenn du dich da hineingibst, setzt Gott automatisch Leben in deinem Leben frei. Ja. Es untermauert das, was ich in Johannes 7, 38 vorgelesen habe. Es fließt zu dir und von dir weg. Und du kannst es immer erwarten. Und sei nicht traurig, wenn es nicht funktioniert oder du nicht spürst, sondern sag Gott, mehr Strom. Mehr Strom. Ich möchte zum Abschluss noch auf die Farben zuständig kommen. Ohne Farben wäre dieses Bild farblos. Genau. Ich möchte euch ermutigen, wenn ihr Bilder bekommt oder Gott durch irgendetwas spricht zu euch, durch Situationen oder so, dass ihr auch die Farben im Blickwinkel habt. Weil die Farben sprechen für sich. In der Krone ist etwas weiß, ist Gold, ist blau drin. Wofür steht blau? Hoffnung? Nicht ganz. Grün ist Hoffnung. Königswürde, ja. Ganz allgemein. Blau ist für Himmel. Ist das nicht schön? Ey, da könnte ich abfetzen. Ihr guckt jeden an. Oh, blauer Himmel. Oh, grauer Himmel. Oh, strahlend blauer Himmel. Die Sonne scheint. Wenn du das wahrnimmst, öffnest du den Himmel. Du kommunizierst gerade mit dem Himmel. Gold. Ja, schmeißt alles rein. Ja. Reichtum. Jeder will Gold haben, ne? Will einer Gold haben? Ich hatte heute Morgen noch ein Paket in der Hand. Habe ich leider dann nicht mitgenommen. Das wäre zu schwer gewesen. 15 mal 10 mal 5 sind 100.000 Euro. Klein gehäckselt in 1,5 mm Streifen. Kannst nichts mit anfangen, sind aber 100.000 Euro. Weil keiner die Streifen wieder zusammensetzen will. Also was ist Reichtum? Gold steht für Reichtum. Aber er sagt dazu, wir sollen geläutert werden wie Gold. Das hat etwas mit Feuer zu tun. Das hat etwas mit Hitze zu tun. Das hat etwas mit, hier bin ich, tu an mir, wie du willst. Ich bin dein Kind. Und du bist Chef, wir haben es vorhin gesungen. Du bist Herr. Gold hat aber etwas auch mit Macht zu tun. Die Könige der früheren Zeiten haben ihren Wert in Gold bemessen. Nicht in Menschen, ob sie 2 Millionen Volk hatten oder nur 100.000, sondern über ihren Reichtum. Und jetzt bringe ich das in Verbindung. Eine Krone, die für Majestät, für Würde steht, und es kommt noch Gold drauf. Was sagt die Bibel? Hiob, ich will dir ein doppeltes Maß geben. Ist Gott nicht gut? Der sagt nicht nur, ach, ich gebe dir jetzt eine Krone und du bist gekrönt, du bist mein Kind. Nee, der packt da auch noch Gold drauf. Was wieder für Macht, für Reichtum, für Segnungen steht. In welche Richtung? In Offenbarung 3,18 heißt, ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst. Wo kriegst du Gold her? Nicht von der Bank. Muss ich leider sagen. Geh hin zu Gott und kauf dir Gold. Und geh hin und sag Gott, hier gebe ich dir mein Mist. Mein Versagen, meine Unverständlichkeit, mein Egoismus. Aber gib du mir Gold dafür. Beschenke mein Herz mit deinem Gold. Wird er dir eine Tonne Gold geben? Könntest du gar nicht tragen. Da würdest du drunter unter der Last zusammenfallen. Also wird er dir eine Unze geben oder zwei oder fünf oder zehn und dein vermehren. Aber bitte ihn, dass er dir Gold gibt. Rot auf dem Bild. Sehr viel, habt ihr schon gesagt. Steht sinnbildlich für das Blut Jesu. Aber wofür steht es noch? Die Liebe, ja. Ja, was noch? Ja? Ja, wenn ich es gebrauche. Aber wofür steht das Rot? Für Wärme und Freude. Da, wo Liebe sich ausbreitet, ist auch Wärme angenommen sein, gewertschätzt sein und auch Freude. Und was sagt die Bibel? Die Freude am Herrn ist, nochmal, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Rot, wenn zu viele Anteile drin sind, an Schwarz, hat auch etwas mit Zorn zu tun. Das ist bei allen Farben, wo schwarz untergemischt wird, kommen diese Anteile, gehen in die andere Richtung. Darum ist es ganz wichtig, wenn du das betrachtest, was hat das Rot mit meinem Leben zu tun? Mit welcher Erfahrung oder mit welchen Dingen? So. Ja. Es gibt so viele Beschreibungen für die Farben und was dahinter steht. Ne? Aber hier auch, und einer hat es gesagt, im 1. Mose 38, Vers 28 steht zum Beispiel, nahm die Wehmutter einen roten Faden. Das ist, glaube ich, die Geburt der Zwillinge. Und die Amme hat die Kinder gekennzeichnet mit einem roten Faden, wer zuerst da seine Hand rausgestreckt hat. Ja, genau. Danke. Ja, interessant. Ja? Weiß. Hier und da angedeutet. Wofür steht weiß? Ja. Brautkleid, ne? Sind wir wieder beim Brautkleid. Ja, ich kenne das, oder vielleicht habt ihr es auch schon mal gesehen. Welches Brautkleid nehme ich? Oh, leicht beige? Nein, doch nicht. Doch lieber rot. Weiß? Tiefweiß? Nein. Altweiß? Wie auch immer. Ist das nicht interessant, dass man eigentlich als Symbol der Reinheit doch so ein Kleid haben möchte, was das auch widerspiegelt? Und dann werden irgendwelche Dinge dazugenommen, Perlen oder sowas, um zu symbolisieren, diese Reinheit. Es hat was mit Klarheit zu tun, es hat was mit Leuchten zu tun, mit Licht, hell. Ne? Dort, wo das Licht in der Dunkelheit reinkommt, wird der Raum hell. Ja? In weißen Wänden gestrichener Raum empfindest du es anders, als wenn das schwarz gestrichen ist. Weil immer noch etwas scheint. Ja? Bei Schwarz, was hier nur eingefasst ist, um dem Ding eine Linie zu geben, den Weg zu kennzeichnen, ja, ist notwendig. Aber es steht eben für negative Begriffe, Dunkelheit, Schatten, schmutzig sein, ja, Dinge im Verborgenen zu tun, wir kennen das, Schwarzarbeit. Ne? Aber es gehört dazu. Über Blau haben wir schon gesprochen, über Violett und Purpur könnte ich mit euch reden, über Orange, hier sind ein paar Aspekte Orange drin, zumindest so teilweise Übergänge. All die haben ihre Bedeutung. Orange steht für Heiterkeit, Lebensfreude, Kreativität, Offenheit, Erfrischung, Selbstvertrauen. Ich möchte nur noch Orange. Für Gelb ist in diesem Bild kaum drin, hat etwas, lehnt sich an Gold. Ja. Licht, Offenheit, Weite, Frische, Freude, Freiheitsdrang, Weisheit, Neugier. Aber genauso gibt es auch Aspekte für Täuschung, für Geiz, für Neid. Ja. Ich schließe. Ihr habt so viel Informationen bekommen. Ich hoffe, auf deinem Zettel steht etwas drauf, was du mitnimmst. Und du musst nicht diese ganze Predigt oder diese ganzen Teile, die ich genannt habe, auch die Bibelverse, sondern mein Gebet ist, und damit werde ich abschließen, dass das, was du aufgeschrieben hast, Gott dich tiefer hineinbringt. Weil wenn du das verstanden hast und ergreifst, in seiner Tiefe und Weite, wie du es gerade brauchst, dann ist das ein wunderbares Werk in deinem Leben und es wird Auswirkungen haben auf die Beziehung zu anderen. Ich kann vor solchen Bildern, weil Gott darüber zu mir spricht, eine ganze Zeit verbringen. Oder Sätze in Liedern, um einfach die Dimension da drin zu sehen. Und ich möchte ja, dich da hineinnehmen und dich bitten, auch wenn du das Wort Gottes liest und da wird eine Situation beschrieben, ein Gleichnis, dass du dir einfach einen Moment Zeit nimmst und innehältst und nicht einfach weiterliest und sagst, Gott, was möchtest du durch diesen Vers zu mir sagen? Und ich möchte dich ermutigen, wenn Gedanken da kommen, wenn du es schaffst, so mache ich es, schreibe ich mir das sofort auf. Weil ich kann dir garantieren, nach 5 Minuten und 3 Gesprächen mit anderen Menschen ist das weg. Ja? Weil ich möchte es nicht verpassen, diese Gelegenheit, die Gott hat, mit mir und die er für mich vorbereitet hat, zu verpassen. Darum schreibe ich die Dinge auf und dann schreibe ich, weiß was ich. Ja. Ein Fahrrad, eine Wegstrecke, blauer Himmel, ja, weißes Kleid oder weißes Ding kann. Einfach auf und sag Gott, tu du etwas. Weil von meinem Kopf würde sagen, wie schreibe, warum schreibst du weißes Kleid auf? Du bist ein Mann. Aber da hilft mir denn das, ne? Ich bin auch das. Ich bin die Braut. Und dann darf ich ein weißes Kleid anhaben. Da oben werden wir sowieso alle gleich. Ja. Wir beten öfters, Vater unser, dass der Himmel auf die Erde runterkommen soll. Was passiert im Himmel? Freude, Lobgesang, die Zimmeln spielen, je nachdem, welche Bibel übersetzen. Wir haben damals auf der Bibelschule zu hören bekommen, da ist ständig Lobpreis. Da wird immer gesungen. Ne? Wenn du was trinken möchtest, musst du links raus und dann kannst du dich wieder einreihen, wie auch immer. Was, wenn wir in der Gemeinde Lobpreis machen, was machen wir dann? Ja? Wir verbinden uns mit das, was im Himmel ist und holen den Himmel runter. Ob die hier professionell spielen und geübt sind oder irgendwas oder ob es einfach vom Herzen kommt, ist dem da oben egal. Mir ist bewusst geworden, wenn wir, egal wo wir sind und wir machen Lobpreis, ist ein Stück vom Himmel hier. Ich bin vielleicht nicht damit einverstanden, dass da der Schlagzeuger da reinhaut und ne, oder die Gitarren nicht gestimmt sind oder irgendetwas, aber alles egal, der Himmel kommt runter in dein Leben. Wenn Gott dich in seine Gegenwart zieht, ist der Himmel in deinem Leben. Wenn Gott dir ein Bild zeigt, berührt er dein Herz. Und ich möchte dir sagen, meine Erfahrung, wenn du das nicht zulässt, dass Gott zu deinem Herzen redet, dann kannst du lange beten für das Lahme gehen sollen, das Kranke gesund werden. Das wird passieren, ansatzweise, weil Gott ist ja so gnädig und hat so viel Spaß mit dir, dir auch mal zu zeigen, was alles möglich ist. Für mich ist das das größte Wunder, was es gibt. Und wenn du Wunder sehen willst, dann lass das zu, was er hier macht an deinem Herzen. Nimm dir Zeit dafür. Wenn du Wunder sehen willst, lass es in deinem Herzen geschehen. Lieber himmlischer Vater, ich danke dir.